Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday hier bei uns. Und ja, die NFL ist wild in den letzten Wochen und das geht auch so weiter, denn wir bewegen uns auf die Trade Deadline zu. Und für alle, für die NFL bisher noch nicht spannend genug war, überraschend genug war, dann gibt es jetzt noch ein paar sehr, sehr interessante Tage und Wochen, bis wir dann am Ende des Monats die Trade Deadline erreichen. Wir haben gestern den ersten Trade erleben dürfen, Amari Cooper von den Raiders zu den Dallas Cowboys geschifft. Viele weitere Trades können wir noch erwarten, viele kleinere, aber wahrscheinlich auch den einen oder anderen großen Namen, der vielleicht noch das Team wechseln wird. Und genau, da seid ihr bei uns absolut richtig beim NFL Tuesday.
Oh, Breaking News. Giants trading Eli Apple to the Saints per Source von Adam Schefter.
Und damit hallo Christian.
Um mal kurz ein bisschen in deine Parade reinzufahren, sorry.
Schön ins Intro reingefahren, ja gut, ja. Aber dann das nehmen wir gleich mit auf. Auf jeden Fall wollte ich dann noch zumindest noch zu Ende sagen, dass wir diese Sachen natürlich besprechen für euch. Wir freuen uns, wenn ihr daran gefallen habt, wenn ihr das natürlich auch dementsprechend bei iTunes vielleicht mit 5 Sternen bewertet, freuen wir uns. Neben diesen interessanten Einfällen von Christian und den Breaking News und natürlich dem Trade von Amari Cooper sprechen wir heute natürlich auch über die Spiele des Wochenendes. Da gab es natürlich auch wieder vieles, über das wir sprechen können und wollen. Cleveland, the Land, momentan das Land der Verlängerung. Die Bears, die in Hail Mary fast erfolgreich beenden, an der 1-Yard-Linie gestoppt, verlieren gegen die Patriots. Die Panthers stürmen zurück. Auch dank ihres neuen Safeties Eric Reed, der sich mit Malcolm Jenkins angelegt hat, schon vor dem Spiel, auch darüber sprechen wir. Und dann haben wir natürlich, wie immer, schöne Entscheidungen von Head Coaches, die es zu besprechen gilt. Und natürlich darf eine Sache nicht fehlen, Christian. Ein Kicker, der beste Kicker in der Liga, verschießt zum ersten Mal ein Point After, also ein PAT nach dem Touchdown. Justin Tucker vergibt damit den Ausgleich, die Möglichkeit für die Baltimore Ravens in die Verlängerung zu gehen und gibt damit den Saints den Sieg. Hätte man nicht gedacht, ich weiß nicht, wie viele hintereinander Verwandelte er dann hatte. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Liste.
Definitiv. Ja, ich habe gerade noch meine Twitter-Timeline eben abgearbeitet, weil das ist meistens so bei dem Podcast, wenn wir den starten, dass dann so die letzte Stunde, wenn man sich dann so ein bisschen intensiver auf die aktuelle Episode vorbereitet, dass man dann das nicht mehr schafft, bei Twitter up-to-date zu sein. Und da kommen gleich direkt zwei Sachen. Zum einen der Trade von Eli Apple zu den Saints für einen 4-Runden-Pick im nächsten Jahr und einen 7-Runden-Pick im Jahr darauf, also in 2020. Und Backup-Quarterback der Broncos ist verhaftet worden wegen Trespassing, also wie heißt das auf Deutsch? Unerlaubten Betretens. ja, also Einbruch nicht unbedingt, das wäre Breaking and Entering. Ne? Oder ja, was? Stimmt. Nee, Hausfriedensbruch muss es dann sein. Ne?
Welcher oder? Denn? Welcher Backup?
Ja, gute Frage. Kelly? Jetzt hab ich den. Ja, ich glaube schon. Ja. Mhm. Ich habe den Tweet verloren. Ja, ein etwas wilderer Start, so wie du eben schon sagtest, wie die NFL im Moment wild ist. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade auch nicht ganz stringent hier alles rüberbringe. Aber genau, Chad Kelly ist heute Morgen verhaftet worden. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache. Also da würde mich mal interessieren, was ihn dazu bewegt hat, den Hausfriedensbruch zu begehen. Denn, ich habe nicht so das Gefühl, dass das irgendwie, da muss wohl irgendwie noch eine Story hinter sein.
Wir konzentrieren uns aber natürlich, jetzt wo du es angesprochen hast, Christian, erstmal auf das ganz aktuelle, Eli Apple. Mhm. Wohin wurde er jetzt getradet?
Zu den Saints.
Zu den Saints, interessant, da wollen wir nachher natürlich auch noch drüber sprechen. Die Saints auch im Rennen um einen anderen, noch größeren Namen gewesen, zumindest bis vor ein paar Minuten. Jetzt haben sie also Eli Apple geholt. Eli Apple, der bei den Giants eigentlich große Erwartungen geweckt hatte, als sie ihn relativ hoch auf dem Draft genommen hatten, hatte dann ja im letzten Jahr diese Probleme im Locker-Room mit Landon Collins, dem Safety, generell auch, glaube ich, mit McAdoo gab es da einige Probleme mit Eli Apple. Er wurde als Krebsgeschwür, was jetzt nicht unbedingt eine sehr nette Beschreibung ist, für den Lockerroom bezeichnet und hat auch dann nicht so gut gespielt, auch im gestrigen Monday Night Game bei der Niederlage der Giants gegen die Falcons, die jetzt mit 23-20 verloren haben, hat er nicht so gut ausgesehen. Einige Penalties hat er gezogen und auch nicht unbedingt gut gespielt in der Coverage, besonders natürlich auch gegen Julio Jones, aber wem mag man es verübeln?
Ja, ist auch jetzt schon einiges passiert vor der Trade Deadline, die nächste Woche Dienstag, glaube ich, ist. Ich vergesse das Datum immer wieder. Carlos Hyde wurde ja auch getradet von den Browns, nachdem Nick Chubb als Running Back dort immer mehr und mehr überzeugen konnte, zu den Jaguars für nur einen 5-Runden-Pick, also war relativ günstig, obwohl Carlos Hyde schon relativ viel Gehalt gefressen hat und dementsprechend, ich glaube, nur mit 1,2 Millionen gegen das Salary Cap der Jaguars laufen wird. Also schon interessant und es könnte schon einiges mehr sein. Du hast es eben schon so leicht angedeutet. Patrick Peterson, der Cornerback der Arizona Cardinals, ist auch das heiß diskutierte Thema im Moment.
Sprechen wir sagen, gleich drüber, Christian.
Ja,
sprechen wir gleich. Fangen wir an mit dem größeren Namen. Fangen wir an mit unserem News-Segment. Und heute kann man wirklich sagen, Breaking News-Segment.
We begin today with Breaking News.
Genau, also die Breaking News auf jeden Fall im gestrigen Tag. Amari Cooper geht von den Oakland Raiders zu den Dallas Cowboys für einen First-Round-Pick. Und zwar ein First-Round-Pick schon im kommenden Draft 2019. Die Oakland Raiders machen weiter. Nachdem Khalil Mack nach Chicago geschifft wurde, holen sie sich jetzt den nächsten First-Round-Pick im kommenden Draft. Dadurch, dass sie eben Amari Cooper, den sie selbst 2015 in der ersten Runde an Position 4 gedraftet hatten, rüberschiffen zu den Dallas Cowboys, die, seitdem Des Bryant weg ist, auch darüber haben wir häufig gesprochen, eben diesen Number One Receiver nicht haben. Cole Beasley ist ein guter Slot Receiver, aber sollte nicht der Leading Receiver sein, was er bisher war für das Team aus Dallas. Und ja, man hat es jetzt auch zuletzt im Spiel gesehen gegen Washington, dass sie niemanden haben. Gallup hatte eine schöne Aktion, aber nichtsdestotrotz haben die Dallas Cowboys große Probleme gehabt. Man muss aber sagen, wir haben viel über den Khalil Mack Trade gesprochen, Christian. Ein First-Round-Pick für Amari Cooper ist verdammt viel.
Ja, das stimmt. Das hat mich wirklich auch sehr verwundert. Man darf nicht vergessen, okay, Amari Cooper ist an 4 gedraftet worden. Du sagtest es gerade schon. Der hat halt dieses Pedigree, wie es dann immer so schön heißt. Nein, nicht das Hundefutter, sondern den großen Namen und den Namen eines First-Round-Picks. Das ist immer eine Sache, die tatsächlich viel nachschwingt, wo man sich auch manchmal fragt, warum. Denn häufig scheint es so zu sein, nur wenn man in der ersten Runde gewesen ist, bekommt man automatisch einen besseren Vertrag als ein Spieler, der eine ähnliche Production hat, der nach 4 Jahren, aber dann halt nur in der dritten, vierten oder undrafted sogar war. Das ist immer so ein bisschen, naja, finde ich manchmal ein bisschen komisch, aber gut, so ist es dann wohl auch hier gewesen. Amari Cooper hat bis jetzt, ja gerade diese Saison, naja, weiß nicht, vor allem letzte Saison nicht mehr so überzeugt, nachdem er in 2015 und 2016 jeweils eine 1000-Yard-Season hatte. Immer zwischen 5 und 7 Touchdowns erzielt hat. Aber Oakland, gut, denen geht es nicht um eine Produktivität jetzt, sondern um eine Produktivität wohl ganz, ganz offensichtlich in Las Vegas dann in 2021. Habe ich das jetzt gerade richtig im Kopf? Ja, ne?
Ich meine ja.
Ja. Und ja, da hat Gooden einen guten Trade erzielt, meines Erachtens. Denn die Eagles haben reported, also es wurde berichtet, dass sie mindestens, dass sie einen Second-Round-Pick angeboten haben.
Genau.
Und Dallas jetzt sagt einfach, nee, wir gehen eine Runde höher. Und da wurde auch nicht großartig diskutiert hat. Oder ich habe das Gefühl, dass der Trade für Dallas, naja, das ist ein Zeichen von Verzweiflung irgendwie in meinen Augen. Denn ja, es ist, was kann man bestenfalls erwarten, ne? Für dieses Jahr?
Ja.
Playoff one, one and done. So, das ist, glaube ich, so, dass, wenn man es jetzt irgendwie realistisch betrachtet, können sie in die Playoffs reinkommen. Ja, sicherlich. Die Division ist wirklich weit offen. Wide Receiver fehlt ihnen definitiv, aber ein tiefer Playoff-Lauf, das finde ich dann doch ein bisschen illusorisch insgesamt.
Also für mich ist es auch deutlich zu viel. Bei dem Trade, ich hatte es angesprochen, Khalil Mack, kann man so oder so sehen, ob es zu viel oder zu wenig war. Die Sache ist, bei Mary Cooper, er hat, du hattest es angesprochen, 2015, als er in die Liga kam, eine 1.000-Yard-Saison und 6 Touchdowns und im darauffolgenden Jahr hatte er nochmal 1.153 Yards und 5 Touchdowns. Im letzten Jahr zwar 7 Touchdowns, aber nur noch 680 Yards, momentan liegt er bei 280 Yards, 22 Receptions. Es ist ein deutlicher Drop-off zu erkennen. Er hatte sehr viele Probleme auch mit Drops, also er war nicht sicher. Er hat natürlich eine gewisse Athletik, die er mitbringt, Größe auch, die er mitbringt, die den Cowboys spätestens auch seitdem Jason Witten weg ist, extrem in der Red Zone fehlt. Aber dafür ein First-Round-Pick abzugeben, ist verdammt viel. Also ich glaube, das Spiel der Giants hat so ein bisschen auch reingespielt. Die Cowboys haben einfach gesehen, dass sie bei der Niederlage gegen Washington, die man auch zu großen Teilen mal wieder auf die Kappe von Jason Garrett, dem Head Coach, schreiben kann, dass sie dran sind, dass sie diese Spiele gewinnen können und ihnen vielleicht, so ist vielleicht ihren Auffassung, ein Spieler wie Murray Cooper fehlt, um eben diese Spiele zu gewinnen und nicht mehr das auf die, naja, das nicht mehr in die Hände von Jason Garrett legen zu müssen, diese Entscheidungen zu treffen, die dann meistens falsch sind, sondern vorher schon das Spiel zu entscheiden. Nichtsdestotrotz ist es für die Zukunft sehr, sehr waghalsig, muss ich sagen, First-Round-Pick abzugeben, weil Mary Cooper hat jetzt in den letzten anderthalb Jahren nicht bewiesen, dass er A, ein First-Round-Talent ist, für das man jetzt auch noch einen First-Round abgeben müsste. Von daher.
Vor allen Dingen, meines Erachtens wird Dallas in der Mitte der ersten Runde nächstes Jahr picken. Ich glaube nicht, dass sie so eine starke Saison am Ende doch abliefern. Ich glaube einfach zu wenig an die Cowboys. Und da muss man es halt einfach so sehen, ne? Im nächsten Jahr könntest du dann an Position 15 einen anderen Wide Receiver draften. Ich habe mir mal angeschaut, was für Wide Receiver jetzt in den letzten von 2013 an immer gedraftet wurde und man kann schon argumentieren, dass ungefähr die Hälfte der First-Round-Picks fraglich sind. Ich würde aber eher zu einem Drittel tendieren. Man hatte halt Rashad Perryman, der jetzt von den Ravens auch gecuttet wurde, glaube ich. Corey Coleman. Josh Stockton ist für mich noch ein bisschen zu früh, um über ihn zu urteilen. Aber auch eher Fragezeichen.
Aber ich unterbreche dich mal, Christian, weil ich habe für nachher noch ein kleines Segment vorbereitet. Dreht sich um First-Round-Picks. Für alle, die uns länger hören, können sich vielleicht vorstellen, was ich vorhabe. Gut, jetzt hat Dallas, ich hatte das nochmal nachgeguckt und es ist wirklich so, unter Jerry Jones haben die Cowboys jetzt, ich glaube zum dritten Mal, genau, einen First-Round-Pick für einen Veteran-Wide-Receiver abgegeben. Sie hatten, glaube ich, 2 First-Rounder für Joey Galloway gegeben, einen First für Roy Williams und jetzt eben für Murray Cooper. Das heißt, sie investieren da extrem viel. Wie gesagt, sie haben Dez Bryant und vor allen Dingen Jason Witten nie ersetzen können. Ezekiel Elliott wurde in dem Spiel gegen Washington hin und her geworfen und hatte kaum eine Chance. Die O-Line ist natürlich so ein bisschen fragil und sie erhoffen sich einfach, glaube ich, dass sie jetzt einen Wide Receiver haben, dem sie den Ball einfach auch mal diese, ja, wie man immer so schön sagt, 50-50 Balls zuwerfen können, der sie dann fängt, weil sie haben Tavon Austin, der, das wussten wir eigentlich auch schon vorher, nicht viel bringen wird.
Herr Dallas aber nicht. Wir wussten.
Ja gut, Jerry Jones dachte ja, das ist, wird wie bei den Rams. Aber jetzt mal zu gucken, Oakland. Oakland hat jetzt 3 Picks in der ersten Runde 2019 und jetzt mit 74 Millionen in Cap Space, dadurch, dass eben Murray Cooper jetzt auch von der Payroll sozusagen runter ist, das haben jetzt die Cowboys übernommen, sprich auch im nächsten Jahr. Das heißt 74 Millionen in Cap Space und 3 First-Round-Picks in 2019. Das heißt, Gruden kann jetzt wirklich sich einen Quarterback angeln, den er haben möchte. Wenn Derek Carr nicht derjenige sein soll, weil da gibt es ja jetzt auch mehr und mehr Spekulationen. Derek Carr hat jetzt heute nochmal getweetet, der ist stolz, ein Raider zu sein, auch wenn das momentan eine unpopuläre Ansicht ist. Ich weiß nicht genau, was er damit meint. Dann können sie ihre D-Line zum Beispiel verstärken mit einem Pass-Rusher. Sie können sich einen neuen Wide Receiver holen. All das können sie in der ersten Runde machen. Oder sie machen dadurch, dass sie auch in der kommenden, übernächsten Draft auch noch genug Kapital haben mittlerweile, können sie natürlich auch sehr viel Kapital auf den Tisch legen, um noch mehr Selections anzusammeln, um dann wirklich ein Rebuild zu starten. Weil man sagt ja immer, okay, du kannst einen guten Spieler holen oder du holst einfach so viele Spieler wie möglich.
Ja, oder was dazwischen. Ne? Es ist ja auch durchaus möglich, dass Oakland mit ihrem eigenen Pick den ersten Pick overall noch erzielen können. Damit streiten sie sich im Moment mit Arizona, San Francisco und den Giants, ne? Also die sind im Moment alle mit einem Sieg da.
Wer hätte das gedacht vor 2 Monaten?
Ja, also zumindest San Francisco ist nicht unbedingt auf der Suche nach einem neuen Quarterback. Arizona würde ich jetzt auch mal behaupten, dass sie mit ihrem First-Round-Pick nicht unbedingt einen neuen Quarterback draften wollten im nächsten Jahr. Blieben die Giants und die haben ja immerhin auch Eli Manning, der ist ja auch noch mindestens für eine Dekade gut als Starting-Quarterback.
Mindestens. Er hat es gestern gezeigt. Also nein, gestern hat er okay-ish gespielt mit 399 Yards, glaube ich. Ein Touchdown, aber auch einem extrem schlechten Game-Management zum Ende des Spiels.
Ja, wobei, ja.
Ja doch, als er zweimal den Quarterback-Sneak angesetzt hatte und die Uhr lief und lief und ich habe mir gedacht, warum spikest du den Ball nicht mal? Ihr habt keine
Tage. Ja, oder, ja, ich weiß es auch nicht. Ja, das war eher mäßig. Aber ich fand die Entscheidung gut, für 2 zu gehen. Das war eine definitiv eine Sache, die...
Nee, fand ich gar nicht.
Nee, fandst du nicht?
Nee, was bringt es dir in dem Moment?
Darf ich dir ein Stichwort entgegenwerfen, beziehungsweise einen Stichnamen, der vielleicht die Sache für dich deutlicher macht?
Peter Pan.
Nein, Blaise Pascal.
Blaise Pascal.
Weißt du direkt, was ich meine?
Ja, der war mal Defensive Coordinator bei den... Nein.
Bei den Roman Catholics? Oder?
Ja, genau. Nein, also klar, also wenn sie für die 2 Punkte gehen, dann, so habe ich es mir erklärt, haben sie die Möglichkeit quasi mit einem Touchdown das Spiel danach zu gewinnen.
Genau. Also die Sache ist, wenn du 14 Punkte zurückliegst, dann hast du die Möglichkeit, wenn du für 2 gehst, erhöhst du deine Siegwahrscheinlichkeit auf 62,5%. Wohingegen, wenn du jedes Mal für den einen Extra-Point machst, erhöhst du deine Siegwahrscheinlichkeit nur auf 50%, weil du dann in die Overtime gehst und die Overtime in der Regel eher so eine 50-50-Sache ist. Und deswegen sage ich, Blaise Pascal, der hat mal irgendwie dieses Gleichnis gemacht, macht es Sinn, an Gott zu glauben oder nicht? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber für mich spielt in dem Moment halt auch das Spiel davor eine Rolle. Und die Giants haben es halt mit Ach und Krach geschafft, Punkte zu erzielen. Und wenn du ein Spiel hast, in der deine Offense wirklich sehr, sehr stark ist und du hast wirklich sehr, sehr gute Spielzüge für die Two-Point-Conversion in der Tasche und du hast schon einige Punkte aufs Tablett gebracht, dann bin ich absolut dafür. Okay, dann kann ich das nachvollziehen. Aber wenn du dich schon so schwer tust und wenn du dann so einen komischen Play-Call reinsetzt für die Two-Point-Conversion, das kann ich nicht nachvollziehen. Und
Ich weiß nicht, ich finde schon, gut, man muss es schon isoliert auch betrachten und gucken, was hat man für Playcodes und wenn man mit den Playcodes überhaupt nicht zufrieden ist, dann ist es was anderes. Aber schlussendlich ist es so, dass du schon, es ist meines Erachtens schon relativ 50-50 ist. Ich glaube, diese Saison ist es sogar eher 55%, dass die Two-Point-Conversion funktionieren. Da funktioniert das halt am Ende statistisch gesehen, ne? Wenn du hast halt, wenn die erste Two-Point-Conversion klappt, dann hast du das Spiel danach automatisch gewonnen und Overtime vermieden und dementsprechend dir eine Gewinnchance von 50% erhalten quasi. Wenn die erste nicht klappt, dann hast du immer noch mal eine 50-50-Chance, bei der zweiten es zu schaffen. Also insgesamt hast du eine 0,75, also prozentig nicht, aber 75-prozentige Chance, dass du zumindest in die Overtime gehst, wenn nicht sogar gewinnst, ne? Und das am Ende kommt's halt besser bei raus. Und ich weiß nicht, ich mag's eigentlich gerne. Also wenn du 14 Punkte zurück bist und meinetwegen in den letzten 5 Minuten des Spiels bist oder so, oder in den letzten 3, finde ich schon, dass man für 2 gehen sollte.
Okay, wie gesagt, ich sehe es anders, so wie ich das Spiel halt gesehen habe, aber okay, ich vertraue dir, was die statistische Wahrscheinlichkeit angeht. Mein Problem war halt einfach nur der Playcall und dann eben danach, als man dann nochmal in die Endzone kam oder an den Rand der Endzone, dass Eli Manning da 40 Sekunden verschenkt hat, als er versucht hat, einen Sneak zu machen, was extrem, also mit der O-Line, die das ganze Spiel aber so schlecht gespielt hat und dann einen Quarterback-Sneak zu machen, der dir mindestens 30 Sekunden kostet, wenn du ihn nicht verwandelst, weil du einfach unter 20 Leuten liegst und bis du dich wieder aufgestellt hast, sind so viele Sekunden weggelaufen.
Naja. Ja, da muss ich dir recht geben, das war pure Stupidität. Vor allen Dingen 2 nacheinander. Ich meine, okay, du kannst einen Quarterback-Sneak probieren, gerade wenn du jetzt zum Beispiel siehst, dass halt eine Lücke da ist, wo du denkst, okay, da kann ich reinkommen. Ne? Aber das 2-mal nacheinander zu laufen, ist halt wirklich fraglich. Vor allen Dingen, hatten die noch alle 4 Downs gehabt in dem Moment? Oder ja, ne? Also gerade dann ist das ja so eine Sache, wo man sich fragt, okay, dann wirf doch erstmal den Ball, ne? Oder
spike ihn erstmal, weil die Uhr lief.
Ja.
Ja, naja. Ja,
oder einen kurzen Slant oder so einfach werfen, ne? Mach einfach einen Dummy-Call, irgendwie ein Go-To-Play und guck, ob was passiert. Und wenn nicht, dann schmeißt den Ball einfach weg. Dann hast du halt 2 Sekunden verballert, aber nicht ein wertloses Play gehabt wie ein Spike, ne?
Ja, ja. Kommen wir zurück zu den Oakland Raiders, Christian. Ein, zwei Sachen können wir noch besprechen. Und zwar traurig natürlich für die Raiders, weil spätestens jetzt, sie stehen mit 1-5, da ist ganz klar, dass der Abschied aus Oakland von diesem ja doch sehr stolzen Franchise, auch wenn Derek Carr das vielleicht momentan anders sieht, wird im vollen Rebuild stattfinden. Das Team wird komplett umstrukturiert, komplett neu aufgestellt. Das heißt, die Fans werden, was sie vor der Saison mit Sicherheit nicht erwartet haben, denn vor der Saison war ja der Hype sehr groß, Gruden kommt, man hatte gehofft, dass jetzt die Offense wieder stattfindet, dass Gruden eben ja das nochmal richtig anheizt, das Ganze, dass man nochmal eine Chance hat, in der AFC mitzureden. Das Ganze ist jetzt vorbei. Was glaubst du, ist so der Plan von Gruden? Es gibt ja auch viele, die sagen, okay, der möchte nicht nur die Spieler sozusagen komplett austauschen, sondern auch das komplette Management im Team.
Ja, das ist so ein bisschen die Frage, ne? McKenzie scheint jetzt nicht angepisst zu sein und Gruden trifft alle Entscheidungen, McKenzie führt sie dann aus. Also ist halt wirklich quasi der Attaché, nennt man das so? Keine Ahnung, der Handlanger oder wie auch immer man das nennen möchte, der glorifizierte Steuerberater, Anwalt oder was auch immer. So wurde es jetzt auch wieder gesagt, dass McKenzie den Trade ausgeführt hat, aber ne, Gruden hat es halt entschieden. Wenn er damit zufrieden ist, ja, kann ich auch verstehen, dass man damit zufrieden ist, denn er verdient einen sehr, sehr gutes Gehalt dort als General Manager. Man weiß jetzt nicht ganz genau, wie viel, aber GMs verdienen jetzt in der Regel nicht wirklich schlecht. Und ja, warum nicht? Soll er mal so weitermachen, ne? Und solange er nicht aufmuckt, wird er da bestimmt auch weitermachen dürfen.
Ein letztes Wort noch von den Cowboys. Jason Garrett hat sich auch heute schon zu Wort gemeldet bezüglich dem Trade natürlich von dem Mary Cooper und wurde natürlich gefragt, ob das denn gerechtfertigt sei, einen First-Round-Pick abzugeben. Und Jason Garrett, der momentan sehr unter Kritik steht, von dem viele sagen, dass er momentan für seinen Job coacht, hat gesagt, das ist nun mal etwas, oder beziehungsweise Amari Cooper kostet nun mal so viel. Oder ein Spieler wie Amari Cooper kostet nun mal so viel, was ich auch sehr interessant finde, weil wenn kein anderes Team einen First-Round-Pick bereit zu zahlen, würde ich nicht unbedingt sagen, dass ein Spieler nun mal jetzt so viel kostet.
Ja, vor allen Dingen musst du ja auch die Differenz, du kannst ja nicht nur First gegen Second von Philly vergleichen, du musst ja dann, obwohl ja Philly steht jetzt im Moment auch nicht so gut da und ob es am Ende, aber es ist halt schon eine Differenz dazwischen, ne? Und wir hätten ja durchaus noch die Möglichkeit gehabt, vielleicht einen 6- oder einen 5-Runden-Pick zurückzubekommen, um das Ganze ein bisschen schöner wirken zu lassen. Ja, und ich glaube auch, dass wenn die Trade-Deadline näher gerückt wäre, die Raiders sich auch mit weniger zufrieden gegeben hätten. Solange halt nicht noch ein anderes Team reinkommt, ne?
Ja, das ist richtig. Auf jeden Fall, wie gesagt, dieses Jahr ist Mary Cooper sehr günstig. Im nächsten Jahr hat er eine Cap-Nummer von 13 Millionen. Er ist ja
sehr günstig, ne?
Noch in seinem Rookie-Deal.
Genau. Ja, das heißt sehr günstig, weiß ich nicht. Aber es ist halt noch die 5-Jahres-Option, ne? Und dementsprechend noch sehr gut unter Kontrolle, beziehungsweise wird man sicherlich in Dallas dann in der Offseason versuchen, mit ihm zu verlängern. Denn ja, man möchte dann nicht in so eine Situation rein, dass man nochmal ein Franchise-Tag ziehen muss und dann das als Basis nehmen muss, um weiter zu verhandeln. Und ja, Wide Receiver und Offensive Linemen, die werden ja in Dallas auch immer gerne bezahlt von Jerry Jones. Also man könnte doch durchaus die Theorie aufstellen, dass Jerry Jones eine Vorliebe für die Schubser in der Mitte hat und die großen Passempfänger.
Die Schubser in der Mitte, das hast du gut gesagt. Auf jeden Fall, ja, die Cowboys haben eine sehr, sehr gute Defense. Man kann sie als eine der Top 5 Defenses momentan mit Sicherheit sehen. Es fehlt eben in der Offense, ja, die O-Line, wir haben es mehrfach angesprochen, durch die Verletzung Travis Frederick in erster Linie, der Center. Aber ich bin mal gespannt, ob Amari Cooper jetzt zurückkommen kann. Wir haben das bei vielen anderen First-Round-Wide-Receivern gesehen, die dann irgendwann getradet wurden, die dann trotzdem nicht unbedingt das gebracht haben, was man sich mal erhofft hatte, zumindest als sie gedraftet wurden. Um das Ganze noch ein bisschen abzuschließen, eine Nachricht noch aus Oakland, etwas vorgegriffen, bevor wir dann später nochmal zu den anderen Verletzungen in der Liga aus Woche 7 kommen. Die Raiders haben Running Back Marshawn Lynch auf die Injured Reserve gepackt. Laut der neuen Regel im CBA ist er damit bis mindestens Woche 16 raus. Das heißt, er muss jetzt diese 8 Spiele aussetzen, wenn er auf die Injured Reserve gepackt wird. Danach kann er wieder aktiviert werden. Viele Stimmen sagen aber, dass das möglicherweise das letzte Down war, was er gespielt hat in Oakland, als der verlorene Sohn, der zurückgekommen ist in seine Heimatstadt, war es das wahrscheinlich mit Marshawn Lynch. Und viele sagen, dass vor allen Dingen Gruden momentan eben lieber mit Doug Martin und Jalen Richard geht, als dann nachher nochmal Marshawn Lynch zurückzuholen. Das heißt, er ist wahrscheinlich weg.
Ja, wahrscheinlich. Also es deutet viel darauf hin, dass seine Karriere jetzt dann auch beendet sein wird. Denn er hat ja auch zuvor in 2016 ausgesetzt und hat so ein bisschen durchblicken lassen, dass er nur nochmal zurückgekommen ist, weil er halt in seiner Heimatstadt Oakland spielen wollte. 2019 ist er Free Agent. Ja, also das ist so die Sache, ne? Wann die Raiders ihn dann nochmal quasi für ein Jahr unter Vertrag nehmen, will er das dann überhaupt nochmal? Ist es auf jeden Fall eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich für ihn jetzt vorbei ist mit seiner aktiven Football-Karriere, der Skittles-liebende Beast-Mode.
Dann kann er ja nochmal die Schuhe über die Leitung werfen. Das Bild hat er ja schon mal getwittert gehabt.
Glaubst du, dass er das selber geworfen hat?
Nee, das glaube ich nicht. Oder ich hoffe es nicht, weil das bedeutet ja doch dann ein bisschen was anderes auch noch. Du hattest es gerade eben angesprochen, Christian, als du mich so wunderschön unterbrochen hattest bezüglich des Eli Apple Trades zu den Saints. Wie gesagt, Cornerback der Giants, der jetzt bei den Saints ist. Patrick Peterson, der große Name, der auf der Cornerback-Position ein Ultimatum, muss man schon fast sagen, gestellt hat an seinen momentanen Club, die Arizona Cardinals. Und zwar möchte er bis zum Ende der Transferperiode, zum Ende des Monats, getradet werden. CBS Sports Brian McFadden, der immer recht gut informiert ist, hatte gesagt, dass Patrick Peterson sich auch gewünscht hatte, zu den Saints getradet zu werden. Nicht zuletzt deshalb, weil er am LSU in Louisiana zum College gegangen ist und dann natürlich die Connection zu den Saints nahe liegt. Des Weiteren werden die Patriots und Eagles genannt, die natürlich auch momentan eigentlich immer genannt werden, wenn es irgendwie um einen großen Namen geht, der getradet werden könnte. Patrick Peterson selbst, 2011 auch ein First-Round-Pick. Bei ihm gestaltet sich das Ganze ein bisschen schwieriger, dadurch, dass er, in 2014, genau, hatte er nochmal einen 5-Jahres-Vertrag mit noch 2 Jahren auf gültigem Vertrag sozusagen unterschrieben. Und hat deutlich mehr Cap-Casualties, die er mitbringt für einen Trade.
Ja, sein Base-Salary ist ziemlich hoch. Das liegt jetzt bei 11 bis 12 Millionen in den nächsten Jahren. Dementsprechend ist halt kein Bargain, ne? Und dann ist immer das Problem, wie findet man da einen Wert? Denn man hat einen verdammt starken Corner, einen Top-5-Corner der Liga vielleicht. Ich weiß es nicht. Würde ich schon sagen, oder?
Ja, also das ist momentan schwierig zu eruieren aufgrund der Tatsache, dass er eben bei den Cardinals spielt. Und ich glaube, bei einem Team, das gut spielt, vielleicht mal mit einer Führung im Rücken auch verteidigen kann, wird er dort noch deutlich besser aussehen.
Davon gehe ich auch aus. Aber das Gehalt ist halt gleichzeitig zu hoch und dann ist es dann so ein bisschen so eine Sache, ähnlich wie mit Khalil Mack, der extrem teuer war, mit quasi dann zwei First-Round-Picks und gleichzeitig auch noch bezahlt werden musste. Also so ein Double Whammy, so eine doppelte Belastung, sowohl Salary Cap als auch Draft-Picks. So gestaltet sich das auch ein bisschen bei ihm. So ein bisschen als Referenz kann man vielleicht den Darrell Revis-Trade nehmen in 2013, wo der zu den Bucks gegangen ist von den Jets. War das 2013 oder 2012?
Zur Saison 2013, ja.
Ja, 12, 13. Das war, glaube ich, ein First- und ein Viertrunden-Pick, meine ich. Das könnte man so als Benchmark nehmen dafür, denn auch Darrell Revis war in seiner Prime, wie man dann immer so schön sagt, oder zumindest nahe dran. Ähnlich ist mit Patrick Peterson, der im Moment 28 ist, also er hat noch sicherlich ein paar gute Jahre vor sich. Und Ja, aber dann ist die Frage, wer ist bereit, so viel zu bezahlen? Die Saints hätten gar keinen First-Round-Pick im nächsten Jahr gehabt. Den haben sie ja für den Trade-Pick Green Bay für Marcus Davenport abgegeben. Und die dürften jetzt wirklich zufrieden sein mit der Cornerback-Position. Die waren ja auch vorher an Malcolm Butler interessiert und haben das nicht geschafft, den von den Patriots loszueisen in der letzten Saison. Jetzt haben sie dann Eli Apple. Die Eagles, ja,
die Eagles müssen
nicht, ob
erstmal,
das so realistisch ist.
Ja, die Eagles haben ja, ich meine, sie wurden mehr eigentlich auch mit Amari Cooper in Verbindung gebracht. Du hattest gerade angesprochen auch, sie hatten wohl angeblich einen Zweitrunden-Pick angeboten. Sie haben momentan die Probleme in der Offense, muss man sagen. Und ich weiß nicht, ob sie sich das jetzt leisten wollen, denn das hatten wir auch schon mehrfach angesprochen. Sie sind etwas knapp, was das Salary Cap angeht. Das heißt, sie müssen jetzt auch noch mal weiter Verträge, die schon bestehen, restrukturieren, sodass sie sich auch überhaupt Patrick Peterson zumindest in den nächsten Jahren auch leisten können. Denn nur für diese Saison wird es natürlich keinen Sinn machen, wenn man ihn nur für diese Saison holt. Denn man würde natürlich gerne dann auch länger mit ihm planen können.
Ja, genau. Das ist so ein bisschen die Frage und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Eagles und die Patriots dann im Prinzip auch nur genannt wurden, um halt die notwendige Medienreaktion quasi zu erzeugen. Ne? Das ist ja häufig so. Ja, das ist eine Taktik, ne? Taktik.
Ja.
Also ja, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ein Trade, der sich schwierig gestalten könnte, denn die Qualität ist hoch, der Preis wäre dementsprechend hoch, der zu bezahlen wäre. Und ja, es ist nicht so einfach und gleichzeitig wird ja dann auch in Arizona viel, viel zurückgewiesen davon und was das am Ende wert ist, wissen wir alle nicht viel, aber das ist so erstmal die Info, die wir haben.
Genau, also Arizona auf jeden Fall, Entschuldigung, auch an dieser Schwelle des, okay, was machen wir jetzt, die Saison ist eigentlich over für das Team, nicht zuletzt diese enttäuschende Niederlage im Thursday Night Game gegen die Denver Broncos hat gezeigt, dass das Team bei weitem noch nicht da ist. Wilkes, der Head Coach, hat den OC entlassen, den Offensive Coordinator, der McCoy. Josh Rosen sieht verloren aus und die letzten guten Tage von Larry Fitzgerald, der jetzt natürlich auch immer wieder genannt wird, wenn es darum geht, um Trades.
Ach ja, der geht ja nicht.
Scheint seine letzten guten Tage auch so ein bisschen dazu verplempern, wenn man will. Aber er ist natürlich jemand, der da in der Community auch sehr fest ist, bei dem Verein sehr fest drin ist. Der wird wahrscheinlich nicht mehr wechseln. Aber
ja, der wirkt wirklich so, als wenn er einer der wenigen wäre, der wirklich an dem Franchise hängt, ne? Und auch an der Region. Also das hat er häufiger durchblicken lassen. Immer wenn er dann so nahe der Free Agency gekommen ist oder Arizona dann mal wieder ordentlich gesackt hat, kamen dann wieder die Gerüchte aus, wird er weggetradet oder nicht. Und
auch wieder zu New England, das war eigentlich
natürlich,
immer,
das
war immer New England. Da gab es ja auch mal diesen wunderschönen Feed, irgendwo hatte ich gesehen, Larry Fitzgerald irgendwo am Flughafen irgendwo
am Hörschalter oder so, ne?
Ja, gesichtet, dann war es gar nicht, sondern es war einfach nur irgendjemand.
Ja, also, genau, irgendein großer schwarzer Mann mit Redlocks.
Also da wird irgendwas auf jeden Fall noch passieren vor der Trade Deadline. Patrick Peterson könnte gut sein. Wir sind natürlich gespannt.
Was meinst du mit Derek Carr? Das hatte ich dir ja gestern Abend direkt geschrieben, ne?
Ja, Derek Carr ist so eine Sache. Also ich weiß es nicht. Was für mich ein Problem ist, mir fehlt ein Team als Abnehmer. Ich kann mir vorstellen, dass
wechseln will. Das war meine Instant-Reaction gestern, dass ich gedacht habe, okay, in Oakland wird einfach alles rausgeschmissen. Und auch wenn Gruden gesagt hat, jetzt werden sie keine weiteren Trades mehr anstreben.
Ja, das hat er auch gesagt, einen Tag bevor Khalil Mack getradet wurde, hat er gesagt,
ja,
nein. Und vorgestern hat er noch gesagt, zu Mary Cooper-Gerüchten habe ich nur nichts von gehört. Also
Ja, von den Gerüchten hat er vielleicht auch nichts gehört, aber er wusste, dass er fleißig für die Gerüchte verantwortlich ist. Das ist dann nicht gelogen, ne?
Also bei Derek Carr ist das Problem, wenn er jetzt diesen Tweet abgesetzt hat, von dem ich gerade eben sprach, dass er stolz ist, ein Raider zu sein, das ist, wenn man jetzt so die Kategorie aufziehen würde, what they really said, ist, okay, macht's gut, das war's für mich, weil das klingt mehr nach Abschied als sonst irgendwas anderes. Und dann gab es mehrere Berichte heute, dass Derek Carr extreme Probleme im Lockerroom hätte, dass das total auseinandergebrochen
ist. Total lächerlich fand.
Ist lächerlich, also aber das summiert sich eben alles. Das einzige Problem ist halt, es gibt für mich momentan keinen realistischen Abnehmer für Derek Carr. Und Jacksonville hat Blake Bortles einen neuen Vertrag gegeben, beziehungsweise die hatten auch die Fifth-Year-Option gezogen. Sie haben in Blake Bortles investiert und jetzt haben sie einfach sozusagen den Haufen, der ziemlich dampft. Aber Blake Bortles ist viel zu teuer, um ihn als Backup da zu haben, und cutten können sie nicht, weil er auch viel zu teuer ist. Also Derek Carr jetzt noch zu holen mit Blake Bortles, das macht für mich keinen Sinn.
Für mich macht es schon Sinn. Ja, nee, diese Saison macht es tatsächlich irgendwie nicht so viel Sinn. Da hast du schon recht. Das wäre schon so ein bisschen, das wäre schon ein ziemlich All-In-Move. Und die Defense liefert gerade nicht das Spielerische ab, was man dafür brauchen müsste, um das zu rechtfertigen. Ne? Denn K würde nämlich gleichzeitig für Oakland auch einen ziemlich großen Cap-Hit bedeuten, beziehungsweise Dead-Money-Hit. Ich glaube, um die 22 Millionen oder so. Das ist schon relativ ordentlich. Die Seite springt, glaube ich, gerade nicht rechtzeitig genug um. Denn sie haben ihm dieses Jahr, glaube ich, auch schon 15 Millionen Roster-Bonus bezahlt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Dementsprechend dürfte er sehr teuer sein. Also nicht nur, ne, das muss man dann ja quasi auch kompensieren mit Draft-Picks. Und Jacksonville, naja, die Defense ist im Moment einfach nicht so stark, beziehungsweise nicht so stark, wie sie im letzten Jahr ist, beziehungsweise nicht so opportunistisch, wie sie im letzten Jahr war.
Ja, weil sie
war,
einfach, ne, nicht so viel man sieht einfach, das Problem bei Jacksonville ist momentan, dass sie ein Team sind, das darauf ausgerichtet ist, mit einer Führung zu spielen. Ja. Und das haben sie in der letzten Saison geschafft, dass sie eben mit ihrem Laufspiel, mit Leonard Fournette, es geschafft haben, eine Führung aufzubauen. Und wenn es nur eine 3-Punkte-Führung war, aber dann kann die Defense ganz anders spielen. Jetzt ist es so, dass sie hinterherlaufen in der Offense und in der Defense und Blake Bortles völlig überfordert ist. Auch gebencht wurde im letzten Spiel für Cody Kessler. Jetzt diese.
Wurde jetzt aber wieder das Vertrauen geschenkt.
Ja, aber an der kurzen Leine wird er gehalten. Ne? Das ist ganz wichtig. Also, Doug Marrone hat gesagt, er ist der Starting Quarterback, aber an der kurzen Leine, was auch immer das bedeuten mag. Auf jeden Fall, das Team ist darauf nicht ausgerichtet und Leonard Fournette wird so schnell nicht zurückkommen. Von daher macht
das ist so ein Missmanagement in Jacksonville. Ich meine, ich habe es in dieser Offseason auch häufiger gesagt, dass ich mich wundere, warum die immer noch an Bortles festhalten. Es ist ein permanentes Problem und man hat irgendwie das Gefühl, dass sie einfach starkköpfig sind und nicht einsehen wollen, dass Bortles nicht der Quarterback sein kann, den sie gerne hätten. Na, man kann es ja auch nicht Bortles vorwerfen, der macht, was er kann. Ich finde, man kann dem Spieler selten was vorwerfen, man kann es halt immer nur dem Management vorwerfen.
Okay, da möchte ich kurz meinen neuesten Drop einspielen, Kawhi Leonard, zu der Aussage, Blake Bortles macht, was er kann. Also, Blake Bortles macht nicht, was er kann. Also, Blake Bortles macht, also, was er kann, hat er letzte Saison gezeigt. Diese Saison macht er nicht, was er kann.
Ja gut, aber es ist nicht die Aufgabe von Blake Bortles, dem Management zu sagen, so hey Leute, sucht doch mal besser nach einem anderen Starting Quarterback, ne?
Ja, aber es ist auch nicht seine Aufgabe, den Ball an den Helm des Gegners zu werfen die ganze Zeit.
Ja, aber Blake Bortles ist Blake Bortles. Also das ist eine Sache, die ist eigentlich allen Leuten seit der 2016er Saison klar. Und meines Erachtens hat Jacksonville einen möglichen Super Bowl-Sieg liegen lassen, zumindest eine Super Bowl-Teilnahme, denn sie einen besseren Quarterback gehabt, dann hätten sie meines Erachtens New England schlagen können in 2017.
Hätten sie auch, ja.
Und das Gleiche ist dieses Jahr, ne? Wie du schon sagtest, die Defense spielt anders, wenn sie mit einer Führung spielt. Und es waren genug, mehr als genug Möglichkeiten da, sich einen besseren Quarterback an Land zu ziehen. Teddy Bridgewater hätte man sogar noch ertraden können in, wann war das? War das noch in der Preseason?
Ja,
in den Preseason-Games, glaube ich, ne?
Geholt, ja.
Genau, der wäre sicherlich möglicherweise eine bessere Option gewesen, sicherlich möchte ich nicht sagen. Im Draft wäre auch was möglich, ne, Kirk Cousins, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass Jacksonville das von vornherein ausgeschlossen hat.
Lamar Jackson.
Ja, na gut, ich weiß nicht, ob das jetzt die bessere Lösung dann gewesen wäre oder ob man da nicht vor ähnlichen Problemen gestanden hätte, aber meines Erachtens verschenkt man hier oder hat man hier, ne? Nicht verschenkt man, das wäre für die Zukunft, also man hat wirklich einen Super Bowl-Window verschenkt einfach mit Blake Bortles.
Ja, man
und
verschenkt
da kann er meines Erachtens nichts für, ne, aber
ja, man verschenkt es immer noch, weil man eben sehr viel investiert in die Spieler, die man jetzt eben sonst hat und die momentan einfach verschenkt sind. Also diese Defense ist momentan einfach verschenkt.
Ja,
und
ja.
Leute wie Calais Campbell, der hatte zusammengenommen mit dem letzten Jahr ein Window von 3 Jahren. Der wird, wenn du Glück hast, nächste Saison nochmal gut spielen, aber du merkst jetzt schon, dass er schwächer wird, weil er älter wird. Und auf dieser Position, auf der er spielt, wird er nicht mehr so lange gut spielen können.
Ja, auch was Jacksonville an Geld ausgegeben hat. Man sagt das mit Calais Campbell, der kam doch von Buffalo, jetzt vertue ich mich da nicht, oder?
Nee, Arizona.
Ah, okay.
Die haben
Marcel Darius
von Buffalo geholt. Sie haben Jackson
kostet
von
10 Millionen gegen das Cap. Ja. Du hast Dont'a Moncrief, den sie meines Erachtens schon eine Spur überbezahlt haben.
Absolut. Also,
ich versuche mich ja mal vorsichtig da auszudrücken. Ne? Also die haben so viel Geld ausgegeben, aber halt an der falschen Stelle. Die haben Andrew Norwell gesigned, ne? Also wirklich einen richtig guten Kader zusammengebaut, wenn du dir die Namen anschaust. Und an der wichtigsten Position, ich weiß nicht, Ignoranz oder ich habe keine Ahnung. Also es ist einfach verschenkt und frustrierend auch einfach.
Und sie haben ja auch, man muss ja auch überlegen, sie haben Jalen Ramsey, der momentan noch in seinem Rookie-Deal ist. Sie haben Mac, der in seinem Rookie-Deal ist. Sie haben...
Der ist nicht im Rookie-Deal.
Nee, der nicht mehr. Aber dann haben sie Miles Jack und seinen Kompagnon. Ich vergesse jedes Mal wieder den Namen. Middle Linebacker.
Hast du nicht Smith?
Genau. Und
Telvin, glaube ich,
ja,
ne?
Genau. Ja. Die sind alle in ihrem Rookie-Deal und das heißt, dieses Fenster schließt sich halt auch demnächst.
Automatisch, weil die irgendwann neue Verträge haben wollen.
Genau.
Klar.
Und dann ist vorbei.
Leonard Fournette ist auch noch in seinem Rookie-Deal.
Der ist auch noch in seinem Rookie-Deal, ja, absolut.
Also das ist tragisch. Also als Jaguars-Fan, ich würde die Krise kriegen, wirklich.
Nicht
also.
Nur du, auch wahrscheinlich viele andere. Fabiano kannst dich mit ihm zusammentun, der sagt ja seit langem, dass es das Problem ist. Kommen wir zu den Verletzungen, Christian. Machen wir ein bisschen schneller aufgrund der vorangeschrittenen Zeit. Der größte Name auf jeden Fall diese Woche auf der Verletztenliste ist Sony Michel, Running Back der New England Patriots, der so einen großartigen Start jetzt gehabt hat, beziehungsweise seitdem er spielt, einen großartigen Start, hat ja am Anfang des Jahres so ein bisschen aussetzen müssen. Im Spiel gegen die Chicago Bears eine sehr, sehr unglückliche Situation, wurde da von zwei Spielern der Bears rumgerissen, hat sein Knöchel, Knie, alles verdreht, hat sich so komplett einmal rumgedreht, hat dann auch den Ball gefumbelt, weil er offensichtlich so starke Schmerzen hatte. Viele hatten dann die Angst, dass Sony Michel mit einer schweren Knieverletzung die Saison beenden muss. Jetzt gibt es mehrere Berichte auch von unserer guten Doc Flynn, die eben besagen, dass es nicht ganz so schlimm ist. Keine Structural Damage, ich weiß jetzt nicht, wie man es übersetzen soll, strukturellen...
Hardware-Schäden.
Hardware-Schäden.
Also kein Knochenabrieb oder sowas.
Oder ACL, MCL, also kein, Kreuzbandriss.
MCL-Sprain ist, glaube ich, das, was im Moment so als...
Möglichkeit als kursiert.
Diagnose gehandelt wird.
Und da sagt der Ärztin, der wir alle vertrauen bei Twitter... Diese Verletzung könnte ihn 1 bis 6 Wochen raussetzen lassen. Eine relativ unwahrscheinlich, 6 auch unwahrscheinlich. Also irgendwo dazwischen wird Sony Michel ausfallen.
Jetzt kann ich noch ein bisschen medizinisches Fachwissen in Anführungsstrichen raushauen. Es gibt 3 verschiedene Grade bei diesen MCL-Sprains.
Cool.
Und entweder 1 bis 2 Wochen, 3 bis 4 oder 4 bis 6, je nachdem, ob es gerade 1, 2 oder 3 ist. Wir wissen den Grad aber noch nicht und wir werden ihn wahrscheinlich auch nicht erfahren, denn die Patriots sind da immer sehr stickum bei diesen Themen und geben eigentlich gar nichts an Infos raus. Sondern sie wollen sie irgendwie rausgeben.
Wahrscheinlich nicht. Dann Albert Wilson, Wide Receiver der Dolphins, mit einer Hüftverletzung, könnte ihm die Saison kosten. Wird noch diagnostiziert, das Ganze, aber sieht nicht gut aus für einen sehr, sehr wichtigen Part der Offense der Miami Dolphins. Sehr, sehr schnell. Der Spieler, der von sich gesagt hat, der ist der beste Receiver after the catch, also der die meisten Yards erläuft, nachdem er den Ball gefangen hat. Dann haben wir Buffalo Bills Running Back LeSean McCoy ist im Concussion Protocol, nachdem er letzten Sonntag das Spiel gegen die Colts verlassen musste. Anthony Barr, ganz, ganz wichtiger Linebacker der Minnesota Vikings, hat sich eine Hammy-Verletzung zugezogen und musste auch das Spiel verlassen. Dann haben wir noch Vontaze Burfict, von dem wir auch letzte Woche gesprochen hatten. Der hat übrigens keine Sperre bekommen, sondern eine Strafe um die $120,000, glaube ich. Dafür,
und einen blauen Brief.
Ja, also, dafür, dass er...
Wenn du nochmal sowas machst, so einen erhobenen Zeigefinger, wenn du nochmal sowas machst, dann wirst du gesperrt.
Schön. Also der ja Antonio Brown mit dem Ellbogen gecheckt hatte. Und dann übrigens, das hatte Big Ben noch in der Pressekonferenz gesagt, danach beim nächsten Spiel Zug an der Line of Scrimmage zu Juju Smith-Schuster, die ihn letztes Jahr ausgenockt hatte, auf ihn gezeigt hat und ihm zugerufen hat, du bist der Nächste. Ja, Vontaze Perfect, es wird nicht mehr lange dauern, dann wird auch er das Spiel mal wieder für längere Zeit verlassen müssen. Ich frage mich, wie lange die NFL da noch zuschaut.
Ist erstaunlich, ne? Also das ist wirklich erstaunlich. Das liegt meines Erachtens auch nur daran, dass es alles noch nicht so wirklich PR-mäßig bekannt ist und noch nicht so einen Riesenskandal produziert hat, ne?
Ja. Devontae Freeman von den Atlanta Falcons ist weg. Mit der Verletzung für die Saison komplett raus. Aber
google ich mal eben, was Groin heißt. Das habe ich mich schon so oft gefragt.
Wieso?
Denn, naja, das ist auch wieder der Grund, warum er verletzt.
Ach so, ja, du meinst.
Leiste. Ja. Leistenbeuge. Oh. Okay, ja gut. Ich weiß noch nicht so genau, was die Leiste ist. Das habe ich mir auch schon oft gefragt.
Quan Alexander, Linebacker der Tampa Bay Buccaneers, der hat sich das Kreuzband gerissen von. Und fällt die komplette Saison aus bei den Tampa Bay Buccaneers. Der besseste, oder ja doch, der beste Linebacker, muss man sagen, in dem Team.
Der besteste?
Der besteste von allen besten Linebacker in dem Team der Buccaneers, die sowieso nicht unbedingt sehr opportunistisch spielen, nicht sehr gut sind in der Defense.
Ja. Und Kenny Stills hast du noch vergessen. Der fällt zwar nicht so lange aus, auf jeden Fall gegen die Texans diese Woche von den Miami Dolphins. Insofern dann wieder interessant, weil die Dolphins jetzt echt so ein kleines Wide-Receiver-Problem entwickeln, was man jetzt im Vorfeld nicht unbedingt gedacht hätte. Dann gibt es ja noch die kleine Kontroverse mit Devontae Adams, nicht?
Parker.
Parker, genau. Der unzufrieden ist mit seinen Einsätzen und die Dolphins, beziehungsweise Adam Gase ist unzufrieden mit seiner Verfügbarkeit schlussendlich. Der Agent hat ein bisschen Stunk gemacht von Devontae Parker und hat gesagt, dass Adam Gase...
Ist das nicht auch Drew Rosenhaus?
Nee, das war nicht. Nee, der ist Agent von... Naja, ich weiß es nicht. Aber Kenny Stills, auch einer, der regelmäßig kniet bei der Nationalhymne, was ja gleich auch nochmal kurz bei uns Thema sein wird.
Das war ein sehr schöner Übergang, Christian, denn das habe ich auch bei mir auf dem Zettel als nächstes stehen. Eric Reed, der Safety der Carolina Panthers, der jetzt eben seit 3 Wochen, glaube ich, ist das, ne, bei den Carolina Panthers als Starting Safety unterwegs ist. Und er, der ja mit Colin Kaepernick oder der sich als erstes Colin Kaepernick angeschlossen hat, für diesen wichtigen Protest, den Colin Kaepernick gestartet hat und mit Colin Kaepernick zusammengekniet hatte während der Nationalhymne, er hat sich jetzt vor dem Spiel der Carolina Panthers bei den Philadelphia Eagles, das sie gewonnen haben nach einer furiosen Aufholjagd, mit Malcolm Jenkins angelegt. Malcolm Jenkins, der seitdem eben Eric Reed und auch Colin Kaepernick aus der Liga raus waren, der ja das Sprachrohr geworden war, der Spielergewerkschaft, der zusammen mit dem ehemaligen Wide Receiver Anquan Boldin sehr, sehr viel getan hat, sehr viel kommuniziert hat mit der Liga, was eben den Protest angeht und wie man da vorgehen könnte. Jetzt kam eben raus, dass Eric Reed, beziehungsweise ist schon länger bekannt, sehr, sehr unzufrieden ist mit der Art und Weise, wie Malcolm Jenkins das gehandelt hat. Er hat gesagt, er hat uns verkauft, denn er wirft Malcolm Jenkins vor, eigenen Profit rausgeschlagen zu haben, indem man sich ohne Absprache mit Eric Reed und dann auch Colin Kaepernick mit der Liga getroffen hat und dann auch eben verhandelt hat, dass man nicht mehr knien wird und dafür dann eben diese von uns auch schon mehrfach hier im Podcast angesprochene Donation gemacht wurde von der Liga, also
Ich weiß nicht, ob auch ausgemacht wurde, dass nicht mehr gekniet wird.
Doch, das haben sie ausgemacht.
Haben sie?
Also zumindest argumentiert, dass Eric Reed, der eben sagt, dem Protest wurde der Boden unter den Füßen weggezogen, als eben Malcolm Jenkins unabgesprochen sich mit der Liga getroffen hat und gesagt hat, okay. Wir knien nicht mehr, dafür seid ihr jetzt nicht mehr so böse zu uns. Das wirft ihm eben vor.
Da war das so ein Zwinker-Zwinker-Deal. Ja, das wusste ich nicht. Ob das auch so stimmt, weiß ich am Ende auch nicht. Ist aber auch nicht unnaheliegend, ne?
Ich finde es einerseits gut, dass Eric Reed das macht. Ich finde es auch gut, dass Eric Reed das jetzt mal kommuniziert hat, weil Malcolm Jenkins sich natürlich gerne auch so ein bisschen so hingestellt hat als der Vermittler, der dann im Schlussendlich, wenn ich Eric Reed Glauben schenken darf, eben doch nicht ist, sondern eben derjenige, der das Ganze hat, auch versucht, so ein bisschen stillschweigend über die Bühne zu bringen und eben das Beste für sich und die weiteren Spieler rauszuholen. Weil im Grunde genommen stimmt die Argumentation von Eric Reed, wenn er sagt, der Protest wurde damit untergraben. Und Malcolm Jenkins tut auch den ganzen weißen Spielern damit einen Gefallen, die wahrscheinlich sich auch teilweise gedacht haben, oh, ich habe da eh keinen Bock drauf.
Ja, das ist tatsächlich, ich hab mich wirklich da ein bisschen drauf gefreut, jetzt mit dir im Pott drüber zu reden, weil ich nicht wusste, wie du das einschätzen wirst. Das ist ja so ein bisschen die Frage, Pragmatik gegen idealistisch, ne? Oder idealistisch ist vielleicht das falsche Wort, aber ideologisch? Ja, mir fehlt das Wort auf jeden Fall. Denn Jenkins, der, ja gut, er hat 100 Millionen rausgehauen. Ja, das kann man auf der Plus, auf der Haben-Seite quasi versuchen, als Pro-Argument und kann sagen, gut, das hat er rausgehauen. Als Gegenargument könnte man bringen, ja, die 100 Millionen hätte die NFL so oder so bezahlt, ob er es jetzt macht oder nicht. Ne, und um das ganze Sache, ne, Charity-Gedöns und so weiter, kann man dann auch noch von Steuern absetzen und so. Und so reiche Menschen müssen ja immer sowieso so und so viel Geld spenden, sonst zahlen sie am Ende mehr Steuern, als wenn sie es nicht gespendet hätten. Ja, das ist so die eine Sache dabei. Die andere Sache dabei ist klar, er hat das schon ein bisschen an sich gerissen, ne? Denn Kaepernick hat es mit Reed gestartet und einige Spieler haben da auch mit weitergemacht, wie ich eben schon sagte, Kenny Stills und Wilson war es, glaube ich, auch bei Miami, die auch gekniet hatte, ne? Und zumindest die beiden Initiatoren in Form von Kaepernick und Reed haben ordentlich darunter gelitten. Und das, was sie erreichen wollten, wurde nicht erreicht. Denn es ging ihnen nicht darum, irgendwie so ein 100 Millionen Dollar Charity-Projekt quasi an den Start zu bringen, das über 5 Jahre oder so ausgezahlt wird, sondern es ging ihnen darum, im Prinzip die gesellschaftlichen oder den gesellschaftlichen Diskurs, die Debatte darüber in den Vordergrund zu rücken. Ne? Und das ist ja nun, ja, das ist damit schon untermauert worden. Dementsprechend kann ich da schon nachvollziehen, was Reed da so stört.
Absolut. Und vor allem Malcolm Jenkins hat ja auch, und das muss man auch sagen, klar, er hat das clever gemacht, aber man muss sagen, er hat sich natürlich damit auch selber ein Stück weit in eine Position gestellt, die ihn natürlich selbst auch bereichert. Und
ja, da
das
muss
ist
man,
halt
da muss
ein Problem. Also ich meine, wenn du jetzt, ich habe jetzt mal ein bisschen geguckt seit Sonntag und es gibt mehrere Spots, mehrere Produktionen mit Malcolm Jenkins, der beispielsweise, ich weiß gar nicht mehr, was das war, der, ich glaube Bleacher Report war es, quasi dann eher auf die Straßen geht, zusammen mit der Polizei in Philly, sich das Ganze anguckt, also quasi als der Vermittler jetzt auftritt, als derjenige, der versucht, diese Probleme zu lösen, macht er aber nicht, denn das Ganze ist relativ gehaltlos. Er stellt sich quasi einfach nur als Marke dar, als seinen Namen stellt er dar und hilft, und das sagt Eric Reed ja auch, er hilft dem Protest in dem Moment nicht. Er hilft nicht, sondern er schadet, indem er das marginalisiert. Und marginalisiert im Sinne von, so wie wenn Black Lives Matter Demo ist und dann kommen irgendwelche Weißen und sagen, ja genau, finde ich auch total wichtig, ich stelle mich mal in die erste Reihe und laufe mit. Und das wirft Eric Reed ihm vor, dass er quasi das Ganze dann damit so so einen wabbeligen, nichtsbringenden Diskussion führt, die der Liga hilft in erster Linie, weil die Liga kann jetzt sagen, okay, alles cool, die stehen halt bei der Hymne und halten vielleicht mal die Hand hoch, recken die Faust in die Höhe, aber das ist halt nicht genau das, was Colin Kaepernick und Eric Reed angedacht hatten, sondern sie wollten ja wirklich auf Probleme, vor allen Dingen auf die Gewalt von Polizisten eingehen. Und dem wurde halt dadurch, ja, der Boden entzogen. Und deswegen finde ich es gut, was Eric Reed gemacht hat und hat ja dann auch in dem Spiel weitergemacht, muss ich sagen. Also er hat ja dieses Bild von Zach Ertz, den er da schultert, muss ich sagen, gefiel mir sehr gut.
Ja, also ich finde das ein bisschen schwierig, weil also schlussendlich das letztendlich zu beurteilen von Jenkins, ob er da quasi eine egoistische Intention hinter hat oder ob er nach seinen Ermessen das Beste tut, was er tun kann. Und das kann ich nicht entscheiden. Ich weiß nicht schlussendlich, ob er vielleicht eine grundsätzlich andere Einschätzung der Lage hat oder ob er sich nicht so viel damit beschäftigt hat und nicht merkt, dass er dem Ganzen so ein bisschen den Thunder stiehlt quasi dabei. Das kann ich nicht so ganz einschätzen. Ich kann auf jeden Fall verstehen, wo Eric Reed herkommt und ich kann verstehen, dass er sauer auf ihn ist. Ich kann aber nicht verstehen, ob Jenkins so handelt, um sich selber zu beweihräuchern oder sogar finanzielles Interesse daran hat oder ob er es mit besten Absichten quasi tut und dann vielleicht einfach in dem Moment nicht so informiert ist, wie wir es dann gerne hätten oder so, wie wir es sehen.
Beides möglich. Aber wie gesagt, ich finde es gut, was Eric Reed macht. Ich finde es gut, dass er in der Liga zurück ist. Schade, dass Kaepernick nicht zurück ist, aber immerhin geht es ein bisschen weiter vorwärts, was das Ganze angeht. Ich habe noch eine kurze Nachricht, Christian, die ich noch kurz angeben wollte. Ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass die Seattle Seahawks, nachdem ja Paul Allen, der Besitzer, verstorben ist, häufiger nähren sich die Stimmen, dass Jeff Bezos, reichster Mensch der Welt, der dieses Ding namens Amazon mal gegründet hat.
In einer Garage.
In einer, natürlich. Wer hat es nicht,
Bücherversand.
Wer hat es nicht in der Garage irgendwas mal gegründet? Auf jeden Fall, er wird mehr und mehr mit den Seahawks in Verbindung gebracht als möglicher neuer Besitzer. Er kann sich das Team natürlich aus der Portokasse leisten. Wohnt selber auch 20, 30 Meilen, glaube ich, nur von Seattle entfernt in Medina, Washington, direkt neben Bill Gates ungefähr. Und könnte das Team übernehmen. Was wäre natürlich ein Paukenschlag, nicht nur für die Liga, was das Ansehen der Liga angeht, sondern das wäre dann
zukünftige TV-Rechte, ne?
Und das wäre, genau, Amazon Prime, Amazon überträgt ja Thursday Night Game und es wäre halt der mit Abstand sofort, einfach nur was seinen weltweiten Einfluss angeht, der einflussreichste Besitzer überhaupt in der Liga.
Ja, und da liegt für mich so ein bisschen das Problem drin. Also ich hatte davon von den Gerüchten noch nichts gehört. Das hattest du mir eben in der Pre-Production kurz erzählt. Mhm. Deswegen habe ich da noch keine so richtig fundierten Gedanken zu. Aber so eine Instant Reaction von mir dazu ist, dass ich mir vorstellen könnte, dass die NFL-Besitzer da nicht so Bock haben, so einen dicken Fisch quasi an den Tisch zu lassen, der gleichzeitig auch noch Kapital aus dem eigenen Produkt schlagen könnte. Denn es gibt ja durchaus einige Spekulationen, dass das Streaming-Geschäft bei den nächsten TV-Verhandlungen, die, glaube ich, auch um 2021, glaube ich, sind, dass Amazon da, beziehungsweise Amazon, Google und wie sie alle heißen, obwohl eigentlich sind es ja nur die beiden, quasi Fox und CBS als Hauptabnehmer ablösen könnten sogar. Ne? Also sprich, dass das meiste Geld nicht mehr von den klassischen TV-Anstalten kommen wird, sondern von den Internetriesen, weil die das Produkt international deutlich besser vermarkten können und sowieso alles mehr in Richtung Streaming geht, siehe Netflix und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass das zu einem gewissen Interessenkonflikt führen könnte und dass da einige Besitzer Sorge haben, da so ein bisschen, gemolken zu werden, schlussendlich dann vielleicht am Ende.
Das könnte sein. Ich will auf jeden Fall nicht, dass CBS weggeht. Ich mag die Kommentatoren jetzt da sehr
weggehen
gerne.
Weggehen werden sie ja nicht, aber die werden dann halt nicht mehr die erste Geige sein in den TV-Gelder gedönst.
Da können wir nicht mehr einen Igel und Dan Fouts sehen, hören.
Ja, du kennst mich ja. Ich mag nur wenige Kommentatoren-Duos wirklich gerne. Ich finde die meisten eher bestenfalls neutral.
Okay. Eine Sache wollte ich auch noch kurz ansprechen und zwar hatte ich was Interessantes gesehen und zwar brüstet sich die Liga sehr gerne momentan mit der Reduzierung der Concussions beziehungsweise sie führen es direkt auch zurück auf die Einführung eben der neuen Helme, der neuen Systeme, die sie benutzen. Sie haben ja jetzt Helme rausgebracht, die klassifiziert wurden, den älteren Spielern in der Liga, das heißt die schon seit einigen Jahren in der Liga unterwegs sind und eben mit einem älteren Modell spielen, die dürfen dieses ältere Modell noch tragen. Wir hatten mehrfach über Tom Brady auch schon mal gesprochen, auch in unserem Pets-Pod, der eben sein altes Modell, was er seit 33 Jahren gefühlt trägt, das darf er noch weiter tragen bis in die nächste Saison. Dann muss er sich auch auf ein neues umstellen lassen. Die Liga, wie gesagt, bringt das eben an, dass sie jetzt eben das klassifiziert hat. Grüner Helm, also grüner Dot ist dann quasi sehr, sehr sicher und dann geht es eben runter bis Rot. Und Rot und Gelb, die sollen quasi alle rausgeschmissen werden, um eben die Kopfverletzung zu reduzieren. Das Problem ist nur, dass die Kopfverletzungen sich nicht unbedingt reduzieren, was auch zurückzuführen ist darauf, dass es die Helmet-to-Helmet-Rule, über die wir in der Preseason so viel gesprochen haben, gar nicht mehr gibt. Die wird im Grunde genommen so gut wie gar nicht mehr gepfiffen, wenn sie mal erkannt wird auf dem Spielfeld, so beispielsweise beim Spiel der New England Patriots gegen die Chicago Bears, als Josh Gordon ein Helmet-to-Helmet abbekommen hat, wird es erkannt, die Flagge wird geworfen, aber dann wird sie wieder aufgehoben und man sagt, es war kein Foul. Was mich momentan einfach stört, ist, dass die Liga auf der einen Seite eben sagt, oh, kein Problem mehr, was Kopfverletzungen angeht. Wir haben jetzt irgendwie unser blaues Zelt, wir haben irgendwie sichere Helme, wir haben irgendwie die unabhängigen Neurologen am Spielfeldrand. Was aber Fakt ist, ist, dass immer noch Spieler da sind, die einen alten Helm tragen. Ich verstehe nicht, warum, wenn man noch neue Helme hat, warum dann Spieler, die schon irgendwie lange mit dem Helm spielen, warum die nochmal so eine Gnadenfrist bekommen. Das macht für mich absolut keinen Sinn.
Wahrscheinlich CBA. Wahrscheinlich dürfen die das nicht einfach entscheiden.
Ja, und dann haben wir die Helmet-to-Helmet-Rule, die überhaupt nicht mehr gepfiffen wird. Du hast jede Woche in jedem Spiel mindestens 2-3 Aktionen, wo du sagen kannst, okay, das geht eigentlich nicht, wenn man eben die Spieler schützen will. Und dann hat man wiederum die Problematik, dass diese Untersuchung in diesem schönen blauen Zelt zum Aufklappen immer noch mit zweierlei Maß gemessen wird. Wir hatten das letztes Jahr mit Cam Newton, der ganz offensichtlich eine Gehirnerschütterung hatte, sofort wieder rauskam. Am Sonntag hatten wir es bei Dak Prescott, der auch ganz offensichtlich nicht mehr bei sich war, ins Zelt gegangen wird, dann kommt er wieder raus und heißt es dann irgendwie, ach nee, wurde gar nicht am Kopf untersucht, der hatte irgendwie, keine Ahnung, was am Bein oder am Ellbogen, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und das wird völlig ad absurdum geführt und mich beängstigt es, weil wenn ich mir eben so Sachen angucke wie Spieler wie Sidney Rice oder Urschel, was du ja auch getwittert hattest, oder Chris Borland, die alle das Spiel aufgegeben haben, relativ früh, weil sie eben gesagt haben, mir macht es zu viel Angst, dass ich eine Kopfverletzung davon trage. Man hat da im Grunde genommen seit 2013, 2014, seitdem das zum ersten Mal so ein bisschen aufkam mit den CTE und den Kopfverletzungen, nichts gemacht.
Quasi seitdem, nachdem Will Smith das entdeckt hatte?
Ja, so ungefähr.
Ja, es ist halt so ein typisches NFL-Ding. Ne? Es wird halt immer geguckt, okay, wie ist die Public Perception davon, wie nimmt die Öffentlichkeit das Ganze wahr, was müssen wir machen, um möglichst wenig negative Presse zu kriegen, beziehungsweise Leute, die abspringen, haben dann gemerkt, dass die Helmet Rule massive Kritik ausgelöst hat und viele gesagt haben, so, das ist ja gar kein richtiger Sport mehr, das sind ja gar keine richtigen Männer mehr. Übrigens auch mal einen sehr interessanten Artikel darüber gelesen, wie wichtig Football ist für den amerikanischen Mann, um seine Männlichkeit zu definieren. Sieht man auch wieder in der Derek Carr-Geschichte, ihm wurde ja vorgeworfen, dass er quasi geweint hat auf dem Feld, als er sich am Arm verletzt hatte, ne? Und dass deswegen quasi das Team nicht mehr hinter ihm steht und dabei wird vergessen, dass er durch eine Rückenverletzung gespielt hat und mit einem gebrochenen Finger gespielt hat. Und gleichzeitig fragt man sich auch, okay, wie wichtig ist das denn, dass man heutzutage immer noch Männern sagt, sie sollen nicht weinen? Ist das nicht eine Sache, wo man heutzutage eher sagen würde, ja, okay, wir brauchen nicht mehr diese Unterscheidung zwischen ein Mann weint nicht, eine Frau schon und so weiter. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Es ist halt das generelle Verhalten der NFL und ich frage mich, ob sie damit nicht auf mittelfristige, vielleicht sogar kurzfristige Sicht große Fehler einbereuen, denn in Zeiten von Twitter ist es halt nicht mehr so einfach, auf der einen Seite das zu tun und auf der anderen Seite das zu machen. Das kriegen die Menschen halt viel, viel leichter mit, weil einfach irgendjemand damit anfängt, dann wird zigtausendmal retweetet und dann weiß es auf einmal jeder. Und wenn das zu häufig vorkommt, wirft das doch, glaube ich, ein sehr schlechtes Licht auf die NFL.
Ja, vor allen Dingen, wir haben diese Peinlichkeit mit diesem Roughing the Passer jetzt so ein bisschen in den Griff bekommen, aber das ist irgendwie so die Antwort der NFL gewesen auf die Sicherheit. Und was Gehirn- und Kopfverletzungen angeht, wird nichts gemacht und es bleibt weiter dabei. Und wie gesagt, also jeder Spieler, der nur so ein bisschen vielleicht auch eine andere Perspektive im Leben hat, wird sagen, okay, diesen Sport kann ich so nicht weiterführen, weil sich eben nichts gebessert hat und es bessert sich auch in naher Zukunft nichts. Ich will es nicht entschuldigen, was Aaron Hernandez gemacht hat und ich möchte in keinerlei Weise irgendwie in Relation setzen zu dem, was in seinem Leben passiert ist, aber seit 2017 wissen wir ja auch, dass Aaron Hernandez nach seinem Tod, nachdem er sich selbst
umgebracht hat, einen starken Fall sogar von CTE hatte,
ne? Ja, einen der stärksten Fälle, den die Doktoren jemals festgestellt hat, bei jemandem unter 30 von CTE. Und von Aaron Hernandez wusste man, dass er einmal bei den Patriots, ist er, glaube ich, für mehr als eine Woche oder so raus gewesen mit einer Gehirnerschütterung. Sonst hatte er eigentlich nie was. Und das finde ich sehr beängstigend. Und
Schlussendlich brauchst du wahrscheinlich für die NFL auch wieder so einen richtig medienwirksamen Fall. Ne? Man hat es mit Ray Rice gesehen. Erst wurde er, glaube ich, nur für 2 Spiele gesperrt. Dann kam das Video raus, wo er wirklich seine damalige Verlobte und hier, ich glaube, jetzt Frau wirklich mit einem straighten Punch einfach ausgenockt hat in einem Fahrstuhl und danach quasi an den Füßen, glaube ich, rausgezogen hat. Das war sehr schlechte Optics, wie man es dann immer so schön nennt. Also optisch sah es nicht gut aus. Und schon wurde er dann wieder länger gesperrt und dann kam wieder diese Kampagne No More Domestic Violence und so weiter. Die Geschichte ist jetzt auch wieder über Bord geworfen. Ne? Wir haben es im letzten Jahr gesehen, als Joey Mixon von den Bengals gedraftet wurde in der zweiten Runde. wo angeblich unglaublich viele Teams ihn vom Board genommen haben. Ob das am Ende stimmt oder nicht, weiß man nicht. Und nur 3 Teams überhaupt sich vorstellen konnten, ihn zu draften. Der ja auch, wo es auch ein Video von ihm, glaube ich, gab, wo er in einem Restaurant eine, ich glaube, eine Studentin auch einfach stumpf geschlagen hatte ins Gesicht oder so, ne?
Ja.
Und ähnlich mit Hill, dem Wide Receiver von Kansas City Chiefs, der seine schwangere Frau quasi in den Bauch geboxt hat und ihr die Lippe blutig geboxt hatte, war eigentlich auch schon einige Jahre zurückliegend. Also wir sehen, dass diese Domestic Violence Geschichte und so, und was die NFL dann immer so, das ist halt alles Public Relations Arbeit, und das ist, ja, mich frustriert es immer wieder, und ich frage mich, ob die Fans und die das Produkt genießen, nicht vielleicht irgendwann dann auch eine Konsequenz daraus ziehen. Und das ist so die Sache, wo ich mir vorstellen könnte, dass irgendwann ein Tipping Point kommt, wo die NFL merkt, okay, so geht's nicht weiter, wir verlieren Leute deswegen.
Also, ja, also es müsste, was die Kopfverletzungen angeht, wirklich ein junger aufstrebender Star irgendwie so, keine Ahnung.
Genau.
Patrick Mahomes müsste irgendwie nächste Saison sagen, Leute, ich hatte jetzt irgendwie letztes Jahr 2 Gehirnerschütterungen, kann ich mir nicht erlauben. Ich habe genug Geld, das soll nicht das Problem sein, warum ich mich
jetzt. Ich glaube nicht, dass das brauchen würde. Ich glaube, es wird eher so eine Art Hernandez brauchen, dass du wirklich, ja, dass das dann ein bisschen mehr direkt damit in Verbindung gebracht wurde. Ne? Damals wurde dann ja mit Hernandez, das wurde eher so thug-mäßig, ne? Er ist halt irgendwie ein Gangster und so und kommt, hat sich mit den falschen Leuten umgeben, das wurde dann ja eher dem zugeschrieben. Wenn das heute passieren würde, dann würde es halt nicht dem Gangstertum zugeschrieben werden, sondern halt vielleicht CTI. Ne? Und die Live-Diagnostik gibt es ja immer noch nicht. Die wurde ja jetzt angekündigt, dass man kurz davor stehe, dass man CTE quasi auch bei lebenden Menschen nachweisen kann. Bis jetzt geht es halt nur bei Leichen, beziehungsweise bei Menschen, ja, die nicht mehr leben. Ich glaube, das wird auch nochmal einen großen, großen Wandel bringen in der Sache.
Ich hoffe es sehr. Christian, wir sind etwas weiter vorangeschritten in der Zeit. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Wir hatten uns eigentlich noch so ein paar Sachen vorgenommen. Worauf hättest du jetzt noch Lust? Wir haben noch, kann dir noch anbieten, Play of the Week. Start-Bench-Cut oder über noch das ein oder andere Spiel vom Sonntag sprechen.
Ja, das ist so die Sache. Über das Spiel haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen. Ne?
Dann
aber ich würde trotzdem sagen, Start-Bench-Cut hätte ich Bock drauf.
Ja. Ich hab auch natürlich für Start-Bench-Cut einen neuen Drop. Es soll ja auch Spaß machen und euch beim Zuhören auch Spaß machen. Deswegen aus einer Sportart, die mir sehr viel Spaß macht, Baseball, habe ich so einen guten Drop gefunden, den ich mal einspielen würde gerne für euch. Genau, Start-Bench-Cut, Christian. Heute die Episode mit Wide Receivern. Wir haben über Mary Cooper gesprochen, der in der ersten Runde gedraftet wurde, jetzt bei den Dallas Cowboys gelandet ist. Ich habe mir aus den letzten Jahren mal 3 First-Round-Wide-Receiver rausgesucht und für dich dann die Frage, welchen startest du, welchen packst du auf die Bank und welchen cuttest du? Wir haben einmal in 2015, Runde 1, Position 4, Mary Cooper von den Raiders. Mhm. In 2016, Runde 1, Pick 21, Will Fuller von den Houston Texans. Und in 2017, Runde 1, Pick 5, Corey Davis von den Tennessee Titans.
Ja, es ist nicht einfach, ne? Obwohl eigentlich schon, Amari Cooper würde ich dann doch starten, er hat einfach die meiste Production bisher gehabt, ne? Da kommt Corey Davis und auch Will Fuller definitiv nicht mit. Ich glaube, Will Fuller war auch relativ viel verletzt, oder?
Ja.
Ja, also der hat einen verletzungsintensiven Start quasi gehabt. Corey Davis, ich weiß nicht, nee. Start Cooper, Bench Fuller, weil ich darauf hoffe, dass er seine verletzungsgeplagten, und Corey Davis dann. Ja, das finde ich schwierig, also zwischen den beiden mich zu entscheiden, das fällt mir schwer.
Ja, musst du. Wer wird gecuttet? Du kannst jetzt nicht das Spiel verlangen und dann sagen, ich entscheide mich aber nicht.
Okay, ich cutte Fuller und nehme Davis. Ich habe gerade die Injury-Plague-Geschichte, glaube ich, ein bisschen verwechselt.
Okay. Dann lass uns aber trotzdem noch über das ein oder andere Spiel sprechen, Christian. Das haben wir noch nicht so gemacht. Wir müssen natürlich über die leise dahin siegenden LA Rams mal kurz sprechen. 7-0, gut, gegen die 49ers jetzt zu gewinnen, war am Wochenende nicht allzu schwer. Todd Gurley ist auf dem Weg, gefühlt 300 Touchdowns diese Saison zu erreichen. Nur sind das einzige Team, was noch ungeschlagen ist.
Ja, die kommen echt ein bisschen zu kurz bei uns im Podcast. Ne?
Ja, glaubst du, dass es irgendjemand jetzt vielleicht die Saints mit ihrer aggressiven Play-Calling-Spielweise, sind sie die einzigen, die noch gefährlich werden können in der NFC?
Tja, das ist eine gute Frage.
Weil wir haben das ominöse Spiel in Mexiko gegen Kansas City, auf das natürlich alle jetzt hinfiebern.
Ja, klar.
Aber in der NFC ist natürlich auch die Frage, wer kann das einzige oder welches Team könnte in der Lage sein, hier nochmal die LA Rams zu stoppen?
Tja, klar, die Saints sind möglich, jetzt auch mit Eli Apple noch als Cornerback, die Defense noch weiter verstärken. Mit Lattimore, der im letzten Jahr relativ, ja, doch ziemlich überzeugt hatte, in diesem Jahr so ein bisschen untergetaucht ist bisher.
Defensive Rookie of the Year war er, glaube ich sogar, ne?
Genau, oder zumindest Kandidat dafür, ich bin mir nicht ganz sicher.
Nee, ich glaube, er hat's gewonnen.
Okay. Green Bay kann ich nie ausschließen, auch wenn sie bis jetzt nicht überzeugen und Rodgers natürlich auch nicht wirklich fit war. Aber, ja, nee, ich würde sagen, nicht das einzige Team, aber ich würde Green Bay, auch die Vikings und die Saints als mögliche Kandidaten, aber sie sind definitiv der Frontrunner im Moment, das kann man nicht anders sagen. Wir haben jetzt stehen 7-0 da, ne?
Carolina vielleicht, also was sie jetzt gezeigt haben gegen Philly war stark, ja. Also wenn sie die Defense halten können, so wie sie momentan spielt und wenn sie vor allen Dingen
an einem guten Tag auf jeden Fall.
Ja. Dann können sie halt das dann können sie Todd Gurley vor allen Dingen in Schach halten und dann können sie es auch eben schaffen, ja, gegen diese Receiver, weil wenn ich mir vorstelle, wie die LA Rams auch spielen, wäre es halt ein wunderschönes Matchup, finde ich, jetzt gegen die Carolina Defense mal zu sehen, gegen Luke Kuechly, der dann eben die Mitte zumacht gegen diese ganzen Crossing Routes und Deep Under Routes. Also das finde ich.
Oh, die Rams haben spannend. Jetzt aber auch echt ein krasses Programm. Nächste Woche spielen sie zu Hause gegen Green Bay. Danach spielen sie in New Orleans. Danach gegen Seattle. Okay, das ist jetzt nicht mehr die Hausnummer, die es vor ein paar Jahren mal war oder auch vielleicht letztes Jahr war. Und dann halt das ominöse Spiel gegen die Chiefs in Mexico City dann, ne?
Ja.
Genau, und danach geht's gegen Detroit. Gegen die Bears dann nochmal. Gegen die Eagles, die sich dann vielleicht in Woche 15 so gefangen haben. Und gut, die letzten beiden Spiele gegen Arizona und die 49ers sind dann wahrscheinlich eher so Layups. Aber die haben jetzt einen richtig beefigen Schedule vor sich. Da wird sich zeigen können, ob sie die Null in der Losch-Spalte quasi stehen lassen können.
Ja, wenn sie die stehen lassen können, dann war es das wohl für den Rest der Liga, weil das ist so das Beste, was die NFC zu bieten hat. Wie gesagt, Carolina fände ich jetzt eben sehr, sehr spannend aufgrund des Matchups, aber
Das wäre natürlich auch so ein bisschen poetisch, wenn dann quasi the next best thing nach der greatest show on turf quasi nochmal wieder gegen die Patriots im Super Bowl rangehen würden.
Wenn die Patriots in den Super Bowl kommen, das ist ja die
natürlich.
Frage, denn ich hatte mir sehr viel vom Sunday Night Game erhofft, aber die Cincinnati Bengals haben mich doch sehr enttäuscht. Also gegen eine Defense der Kansas City Chiefs, die bei weitem nicht gut ist, bei weitem im untersten Mittelfeld der Liga agiert, haben sie es nicht geschafft, mehr als 10 Punkte zu erzielen und die Chiefs zu Hause eingeladen, 45 Punkte zu erzielen. Also das war eine der großen Enttäuschungen für mich vom Wochenende, muss ich sagen.
Ja, definitiv. Ich hatte auch ein deutlich spannenderes Spiel mir wirklich erwartet.
Das Spiel war im Grunde genommen Mitte des zweiten Viertels gelaufen.
Ja. Ja, also so kann man es wirklich sagen. Also das hätte man so nicht gedacht.
Und als Blaise Pascal-Fan, was hältst du von den Saints, vor allen Dingen mit der Art und Weise, im Grunde genommen zu sagen, okay, heute punten wir erst ab dem dritten Viertel. Obwohl, nee, sie haben schon etwas früher gepuntet, aber sie sind ja quasi im ersten Durchgang, also im ersten, ihrem ersten Drive, haben sie einen Fake-Punt gehabt und ich glaube zwei Fourth Downs versucht auszuspielen.
Ja, die waren sehr, sehr aggressiv. Ja, Drew Brees läuft im Moment echt zur Höchstform auf. Ne? Er hat jetzt auch seinen 500. Touchdown-Pass erworfen. Ich glaube, eine Woche nach Tom Brady dann. Nee, zwei Wochen nach Tom Brady dann, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Gegen jedes Team jetzt gewonnen. Baltimore hatte ihm noch gefehlt.
Stimmt.
Hat seinen Lehrmeister gefunden in Joe Flacco, Elite. 279 Yards für Joe Flacco, zwei Touchdowns. Hat ein gutes Spiel gemacht, hat den letzten Drive hervorragend initiiert, aber dann hat es leider Justin Tucker zum ersten Mal in seiner Karriere nicht geschafft, den Punkt nach dem Touchdown zu erzielen.
222 extra Punkte in Folge verwandelt, den 223. dann nicht mehr und ist dann natürlich wirklich ein sehr bitterer, wenn er dann quasi direkt das Spiel entscheidet. Naja, ich weiß es nicht. Die Saints sind für mich noch so ein, ich kann sie noch nicht wirklich in das oberste Sechstel reinpacken. Doch, eigentlich schon. Aber ich tue mich noch ein bisschen schwer damit. Ich bin noch ein bisschen auf dem Zaun hier.
Also ich glaube, dass die größte Chance haben die Saints momentan in der NFC, den Rams in einem möglichen Championship-Game dein Beinchen zu stellen. Problem ist halt jetzt die Saints, die jetzt natürlich die Defense adressiert haben mit Eli Apple, wobei ich nicht so happy bin über diesen Trade, weil Eli Apple hat mich bei den Giants nie wirklich überzeugen können.
Ja, aber er kostet nichts, ne? Das ist so die Sache dabei.
Ja, klar, er kostet nichts und da kriegst du ein bisschen tiefe Eli Apple, den sie mit Sicherheit relativ viel in der Slot spielen lassen werden. Aber ich bin mir nicht sicher, aber Saints sind auf jeden Fall am Laufen jetzt. Mark Ingram, dass er zurück ist, ist extrem wichtig. Also das hat man auch gesehen gegen die Ravens, gegen die Defense haben sie dadurch sehr, sehr viel geschafft. Diese Taysom Hill Story, du kennst meine Meinung dazu, finde ich jetzt nicht so der Bringer, aber ja, Sean Payton ist wohl ein Fan von ihm und ich bin gespannt. Aber das wäre jetzt so meine Prognose. Irgendwie Rams und Saints als die beiden Frontrunner und in der AFC, ja gut, also die Steelers haben wir jetzt dieses Wochenende nicht gesehen, die hatten ihre Bye-Week, aber sonst haben wir eben die Kansas City Chiefs, die momentan das Team sind, von dem man am meisten weiß, finde ich. Bei den Patriots ist es immer noch von Woche zu Woche schwierig zu sagen, was es wirklich für ein Team ist. Mal spielen sie großartig, mal spielen sie komisch, mal gewinnen sie irgendwie so wie letzte Woche. Schießen sich eigentlich jedes Mal bisher in der Saison mindestens einmal selber in den Fuß, obwohl Plaxico Burress nicht bei ihnen spielt. Und dann gibt es noch die Chargers.
Jetzt müsstest du den Lacher-Drop einspielen.
Du meinst, und dann gibt es noch die Chargers. Und die Chargers sind für mich halt so mit Philip Rivers das Team Nummer 3 in der AFC und das einzige Team, dass den beiden jetzt gefährlich werden kann.
Die Chargers interessanterweise auch in derselben Division wie Kansas City, ne? Also vor allen Dingen haben sie echt ein erstaunliches Record bis jetzt aufgestellt. Seit Woche 11 der letzten Saison stehen sie 11-3 da. Und die drei Niederlage kamen zweimal gegen die Chiefs und einmal gegen die Rams. Also durchaus keine verschenkten Spiele dabei, ne? Durchaus Spiele, die man verlieren kann. Philip Rivers, hatte ich auch letzte Woche schon gesagt, ist auf dem Weg, wirklich eine MVP-Saison zu spielen. Und also ich bin gespannt, was daraus wird.
Ich bin auch sehr gespannt. Wir hatten eigentlich noch einen neuen Drop für euch, beziehungsweise eine neue Kategorie. Play of the Week haben wir noch, wo wir den Spielzug des Tages küren. Das wäre nämlich auch aus dem Sieg der Chargers gegen die Titans in London gewesen und zwar der erste Spielzug der Chargers überhaupt. 75 Yards zu Tyrell Williams, eine wunderschöne Connection, die im Grunde genommen den Ton gesetzt hat, wie man so schön sagt, in diesem Spiel im Sieg gegen die Tennessee Titans in London. Wir haben jetzt nächste Woche wieder ein London-Spiel, ne Christian?
Haben wir und zwar die Eagles gegen
die Jaguars.
Oh, Jaguars.
Aus dem Spiel, wo du vor der Saison gesagt hättest, geil, das streiche ich mir sowas von an. Das muss ich gucken. Mittlerweile ist es jetzt schon fast so ein Tampa Bay Buccaneer.
Ist trotzdem noch ein Must-Watch-Game, weil halt das Renommee da ist aus dem letzten Jahr, ne? Und man weiß, da ist Potenzial da und da könnte vielleicht noch was kommen, so in diese Richtung. Aber es ist nach wie vor so, dass dass London immer noch kein Spiel gesehen hat zwischen zwei Teams, die beide über 500 waren. Also sprich, die beide mehr Siege als Niederlagen hatten.
Nee, das stimmt. Letzte Woche knapp verfehlt, weil die Titans 3-3 standen. Gut, das war's soweit dann auch von meiner Seite. Christian, ich danke dir wie immer für deine Expertise. Und danke euch allen fürs Zuhören. Wie gesagt, wir freuen uns über die Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr uns generell schreibt. footballanalyst.de ist unsere Website. Guckt da auch gerne mal rein für Artikel. Ansonsten bis zur nächsten Woche beim NFL Tuesday. Ciao, ciao.